Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Von Frauen und Rabbinern, unter diesem Titel liegen zwei Erzählungen des russisch-jüdischen Schriftstellers Chaim gerade in deutscher Erstübersetzung vor. Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Der Schweizer Schriftsteller Thomas Mayer hat ein Buch über den alltäglichen Antisemitismus geschrieben. Unter diesem Titel ist es gerade erschienen. Beginnen wir mit ihm. Thomas Mayer, 1974 in Zürich geboren, als Sohn eines christlichen Vaters und einer jüdischen Mutter. Das Jüdische spielt in dem facettenreichen Schaffen des Schweizers eine zentrale Rolle. Sein 2012 erschienener Debütroman Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse war für den Schweizer Buchpreis nominiert. Mayer hatte auch als Aktionskünstler auf sich aufmerksam gemacht. So pflasterte er in einem nicht genehmigten Street-Art-Projekt die Stadt Zürich mit Fragen voll wie: Sind Sie ein guter Mensch? Seit wann? Mit Provokationen arbeitet Thomas Mayer auch in seiner neuen Publikation »Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein?« Ich habe mit dem Autor vor der Sendung gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob und wie sich der Antisemitismus in der Schweiz zeige.
Also grundsätzlich gibt es einen viel, viel größeren Mentalitätsunterschied, als sowohl die Deutschen als auch die Schweizer sich bewusst sind. Wir denken, das sei einfach eine große Schweiz, in der dieselbe Sprache gesprochen wird wie in der Tagesschau. Und für die Deutschen ist die Schweiz einfach so ein kleines, süßes Süddeutschland, habe ich manchmal den Eindruck. Aber die Mentalität ist doch sehr verschieden. Und was wir hier in der Schweiz nicht haben, sind regelmäßige aggressive antisemitische Übergriffe. Also es passiert sehr, sehr selten, dass da eine Synagoge oder ein Friedhof geschändet wird. Und in der Folge glauben viele Menschen, wir hätten grundsätzlich keinen Antisemitismus hier.
Sie schreiben, Antisemitismus begleite Sie bereits seit Ihrer Kindheit und kaum einer würde Ihnen glauben, dass Sie immer und immer wieder damit konfrontiert werden würden. Und zwar mit einer Art des Antisemitismus, haben wir gerade schon angesprochen, der verdeckt daherkäme, also im Unterschied zum offenen, gewalttätigen Antisemitismus. Nun haben wir ja in Deutschland bekanntlich beides. Da brauchen wir uns ja nur an das Attentat auf die Synagoge in Halle zu erinnern. Aber wie erleben Sie diesen gewaltlosen Antisemitismus?
Das ist etwas, was sich im Arbeitsalltag ergab und natürlich auch im Freundeskreis. Und das hat dann auch zu einer gewissen Angststörung meinerseits geführt, weil ich irgendwann einfach immer damit gerechnet habe, dass irgendeine dumme Bemerkung über die Juden kommt oder so ein missglückter Witz über mein eigenes Judentum. Das ist immer im Rahmen entweder der politischen Diskussion, da geht es dann um den Nahostkonflikt, oder es wird als Interesse verkleidet oder halt eben als freundschaftlicher Scherz. Aber es kommt immer sehr lächelnd und eben harmlos daher. Und die Idee ist, dass der Jude oder die Jüdin diese Diskussionen immer mitmacht. Also man muss da stets zur Verfügung stehen und alles akzeptieren und wehe, man wehrt sich oder man korrigiert, dann ist nicht mehr gut. Ich habe lange widersprochen und berichtigt und das führt wirklich nur zu einer Gegenreaktion. Da fühlt man sich dann im Stolz verletzt, weil halt niemand dumm sein will oder gar ein Antisemit. Und das hat nirgendwo hingeführt. Und deswegen habe ich irgendwann zu fragen begonnen, habe gesagt, aha, interessant, ja, woher weißt du denn das? Woher weißt du denn, dass alle Juden geschäftstüchtig sind? Und wie viele kennst du überhaupt? Und das ist der viel interessantere Weg, weil die Leute dann ziemlich schnell merken, dass sie das gar nicht belegen können.
Als Quelle der antisemitischen Glaubenssätze machen Sie, Thomas Mayer, vor allem die Erzählung der Eltern- und Großelterngenerationen aus. Also tief verwurzelte Einstellungen und Zuschreibungen werden von Generation zu Generation weitergegeben. Der deutsche Jude ist Peter Schäfer, rückt in seiner kurzen Geschichte des Antisemitismus die jahrtausende alte Feindseligkeit des Christentums gegenüber dem Judentum in den Fokus. Das heißt, viele Menschen wissen vielleicht gar nicht, was sie da reden, weil sie tief verwurzelt sind in einer langen Tradition antijüdischen Denkens.
Das hilft sicher nicht, die Geschichte der Kirche. Aber ich glaube, und das glaube ich aufgrund eigenen Nachfragens, dass die Eltern und Großeltern und überhaupt die Autoritätspersonen der Kindheit und Jugend hier den relevanten Faktor ausmachen. Denn eben die Frage, woher weißt du denn das, woher wissen sie denn das, da kommen immer die Eltern, die Großeltern, der Lehrer, der Ausbildner dann vielleicht in der Berufslehre, irgendjemand, zu dem man aufgeschaut hat und dessen Wort Gewicht hatte. Und da reicht offenbar ein einzelner Satz. Wenn einer nur sagt, die Juden sind alle reich, dann wird das irgendwo in dieser jungen Seele, in diesem jungen Geist, wird das abgelegt bei den Wahrheiten und so dann auch behandelt.
Um noch einmal auf die Generationenerzählung zurückzukommen, Thomas Mayer, wie wir wissen, hat es in den 60er Jahren und in den Folgejahren durchaus heftige Auseinandersetzungen zwischen den Generationen in der alten Bundesrepublik gegeben. Ich kann mich selber daran sehr gut erinnern. Ich möchte behaupten, das hatte durchaus Folgen im positiven und auch im aufklärerischen Sinne. War das jetzt alles für die Katz?
Was sprechen Sie genau an?
Damit meine ich jetzt das studentische Aufbegehren gegen die alten Autoritäten in der Bundesrepublik, was sehr stark verknüpft war eben mit der Zeit des Nationalsozialismus.
Das war vermutlich für die Katz oder insofern für die Katz, als es da verschiedene Schichten gibt. Das ist ja das Interessante daran. Also wenn man die Leute fragen würde, finden Sie den Holocaust gut? Sind Sie ein Nazi? Finden Sie es richtig, dass Juden benachteiligt werden? Dann würden über 99% der Leute würden sagen, nein, garantiert nicht. Wenn man aber fragte, denken Sie, die Juden haben zu viel Macht auf den Finanzmärkten, dann, und da gibt es ja Studien, da sind wir dann bereits bei etwa 40% Zustimmung. Das läuft interessanterweise parallel.
Ich zitiere Sie mal. Sie, in Klammern, also die Kinder sind damit gemeint, können noch so eingehend über die Pogrome des Mittelalters und den Holocaust unterrichtet werden, sowie darüber, wie falsch und gefährlich es ist, Vorurteile zu verbreiten. All das legt sich nur wie ein flüchtiger Schnee auf einen vergifteten Boden. Zitat Ende. Wo wäre denn dann der Ansatzpunkt, wenn nicht bei den Kindern?
Ich würde sagen, der Ansatzpunkt ist tatsächlich bei den heutigen Eltern. Und das sehe ich an meinem eigenen Sohn. Ich muss mir wirklich sehr genau überlegen, wie ich mit ihm spreche. Also ich denke, wir unterschätzen maßlos die Kraft der elterlichen Worte auf die Gemüter unserer Kinder.
Thomas Mayer, am Anfang Ihres Buches provozieren Sie Ihre Leserschaft mit einem Fragebogen. So haben Sie es ja auch angelegt. Erste Frage, sind Sie Antisemit? Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht? Dieser Fragegestus sei Ihre verbale Waffe, schreiben Sie, um uneinsichtigen Gesprächspartner den Hochmut auszutreiben. Am Schluss stimmen Sie aber einen etwas versöhnlicheren Ton an, im Sinne von, auch mir ist eine diskriminierende Denkweise nicht unbedingt fremd. Zum Beispiel, dass es auch mal vorkommt, diskriminierend über Frauen oder auch Schwarze zu denken.
Ich ziehe daraus das Fazit, dass das eine menschliche Regung ist, gegen die keiner immun ist. Und ich denke, das ist ganz wichtig, sich das einzugestehen. Also auch wenn man sich selbst politisch ganz weit weg vom Rechtsextremismus und Antisemitismus positioniert, ideologisch, heißt das immer noch nicht, dass man nicht trotzdem in der Lage ist, so zu denken und vielleicht sogar so zu reden oder im Extremfall so zu handeln. Also ich glaube, diese Ehrlichkeit gegenüber sich selbst ist auch ein wichtiger Schlüssel, um da was zu verändern. Also dass wir nicht sagen, nee, geht mich nichts an, weil ich bin nicht so, sondern dass wir ganz ehrlich sind und uns fragen, ja, was glaube ich denn so über Frauen und Homosexuelle und Geflüchtete und so weiter.
Thomas Mayer, sein Buch »Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein?« ist im Zürcher Salis Verlag erschienen. 128 Seiten, 18 Euro. Chaim Grade, 1910 im litauischen Vilna geboren, umgab sich in seinen Büchern mit der Welt von gestern, so wie er sie in Erinnerung hatte, in Vilna vor der Shoah, als fast die Hälfte der Bevölkerung noch jüdisch war. Chaim Grade entkam der Vernichtung und lebte von 1948 bis zu seinem Tod 1982 in New York. Die Themen seiner Bücher kreisen zuallererst um religiös-ethische Fragen. Sein erfolgreichstes war das in den USA 1974 in jiddischer Sprache publizierte Buch Rabbis and Wives. Jetzt liegen zwei der vier Novellen aus diesem Buch erstmalig in deutscher Übersetzung vor. Christoph Hacker stellt von Frauen und Rabbinern von Chaim Grade vor.
Was machen eigentlich Rabbiner, die keine Rabbiner mehr sein wollen? Das ist eine der Fragen, die Chaim Grade aufwirft, mit Tiefe und mit Witz. Zermürbend ist für Rabbi Uri Zvi Königsberg in der Erzählung Die Rebbezin, dass er als die religiöse Autorität ständig in Streitfragen vermitteln muss. Da denkt er sich:
Ein gelehrter Mann sollte sich jedem Streit durch Flucht ans andere Ende der Welt entziehen.
Das Sagen hat jedoch die Rebbezin, seine Frau. Als gewiefte Strippenzieherin schürt sie seinen beruflichen Überdruss und lockt Uri Zvi in den Ruhestand als Privatgelehrter. Er soll sein Rabbinat im Provinznest aufgeben, damit sie fortan in einer Metropole zur besseren Gesellschaft gehören.
Den Rest des Winters plagte Perele ihren Mann. Sie sollten nach Chorotno ziehen. Es sei allemal rühmlicher, in einer Synagoge in Chorotno für sich zu lernen, als sich mit einem Kaff von der Größe einer Feige zu beschäftigen.
Gesagt, getan. Doch kaum ist das Ehepaar in Grodno, heute Weißrussland, richten sich auf den amtsmüden Rabbiner überraschend Hoffnungen auf frischen Wind. Die Leute wollen ihn predigen hören. Ausgerechnet dort, wo mit Rabbi Moshe Mordechai Eisenstadt ein Gaon, eine Koryphäe der Torah- und Talmud-Auslegung residiert. Das ist Uri Zvi unbehaglich, denn wie könnte er diesem großen Gelehrten das Wasser reichen, der wie ein Papst der Juden verehrt wird? Pikant daran, was die Männer verbindet, ist die Rebbezin, denn Perele wäre als junge Frau um ein Haar von Moshe Mordechai geheiratet worden. Der ließ sie dann aber unter Ausflüchten sitzen, für sie Antrieb genug, es ihm nun zu zeigen. Ihre Tochter ahnt, was da kommen wird.
Wie könnte ich aus Zucker sein, da ich ja deine Tochter bin? Aber Gott sei Dank bin ich kein so harter, bitterer Rettich wie du, schrie Serel der Mutter ins Gesicht und stürmte aus der Wohnung. Sie wird alle austricksen und besiegen, alle. Sie schrie weiter in die Nacht, in den Sturm und in die Sturzflut.
Für die zweite Karriere ihres Mannes zieht Perele alle Register. Sie agiert als listige Lobbyistin, erweist sich als profunde Kennerin der Religion oder simuliert Leiden.
Es sah aus, als könnte sie auf Bestellung krank werden.
Es spielt ihr in die Karten, dass gewisse Kreise an einem Gegenpart für den Star-Rabbiner Eisenstadt interessiert sind. Hier spiegelt die Erzählung einen erbitterten Richtungsstreit zwischen den Mizrachi, einer religiös-zionistischen Strömung, und der ultra-orthodoxen, nicht-zionistischen Agudat-Israel-Bewegung.
Wir werden einen Religionskrieg führen und euch, Rabbi, zum Chorotner Rav der Mizrachi machen, wie Reb Moshe Mordechai der Rav der Agudah-Leute ist.
Jüdische Leserschaft war mit dieser Fehde vertraut. Ebenso konnte sie nachvollziehen, wie sehr die Handlung mit den Schriftlesungen darin korrespondiert. Die Synagogen und Bethäuser sind wichtige Schauplätze, auch in der zweiten Erzählung.
Kinder lärmen, Erwachsene schreien, Türen schlagen, die Sonne blendet. Doch im Beit Midrasch ist es still, kühl und dämmerig.
Dieses Lehr- und Bethaus liegt im Leibe Lasershof. Grade erzählt von den Menschen, die hier in dem Wohnblock auf der jüdischen Straße in Wilna leben. Das Jerusalem des Nordens gehörte damals zu Polen. Die vielen Handlungsstränge laufen bei den zwei Hauptfiguren zusammen, beim früheren Rabbiner Reb Joel Weintraub und dem Schlosser Reb Heskia Teitelbaum. Beide sind gottesfürchtige Männer, darum die respektvolle Anrede Reb, aber völlig unterschiedlich.
Von seiner imposanten Erscheinung und Gelehrtheit her hätte Reb Joel Weintraub der Rav einer großen Stadt sein können. Er verließ seinen Posten, weil er einen tiefen Widerwillen gegen das Rabbinat entwickelt hatte, es nicht fertiggebracht hatte, den Juden ein Leben nach den Buchstaben des Gesetzes aufzuzwängen. Reb Joel ist weit davon entfernt, sich beim Herrn der Welt über seine Gesetze in der Tora beschweren zu wollen. Aber Nein sagen muss ein anderer, nicht er.
Während seines einjährigen Lebens im Hof der armen Leute gelangt Reb Joel zur Erkenntnis, dass er vor Gott nicht ausreißen kann. Seine Frau
fragte ihn, warum er beim Verlesen des Buches Jona geweint hatte. Reb Joel antwortete, es sei für ihn immer ein großes Erlebnis, wenn er die Geschichte des Propheten las, der kein Prophet sein wollte und vor Gott davonlief.
Reb Hizkia ist ein Gegenbild zu ihm, ein religiöser Eiferer, der die Töchter unter seiner Fuchtel hält. Nicht nur in der Frage, was Töchtern erlaubt sei, prallen die Auslegungen der Religion aufeinander. Es zeichnet Chaim gerade aus, dass er Figuren, die ihm selbst fremder gewesen sein dürften, nicht verurteilt. Vielmehr ergeben sich facettenreiche Bilder der Personen, gerade aus der Vielzahl der Reaktionen, die sie auslösen. Berührend sind die Vorgeschichten der beiden Hauptfiguren oder selbst des Verführers Moischele. Sie machen begreiflich, wie sie zu dem wurden, was sie sind. Reb Joel macht sich am Ende klar:
Jeder Mensch kam auf die Welt, um einen größeren oder kleineren Auftrag auszuführen.
Der angehende Rabbiner Chaim Grade wählte sich das Schreiben als seinen Auftrag. Damit ist von der Kunst seines Erzählens zu reden. Souveräne Tempus- und Perspektivwechsel machen diese beiden Novellen ebenso lebendig wie Schilderungen des wechselhaften Wetters. Die Übersetzerin hat den Mut, gerade teils in einem heutigen Deutsch darzubieten. Da wird Klartext und nicht etwa Tacheles geredet, da ist jemand verkorkst oder gar ein Weichei. Selten wird ein Werk editorisch so glänzend eingebettet. Mit ihren Anmerkungen, besonders aber ihrem fesselnden Begleitessay, der ersten Würdigung Chaim Grades in deutscher Sprache, eröffnet Susanne Klingenstein Welten.
Christoph Harker zu Chaim Grades Erzählungsband von Frauen und Rabbinern, übertragen aus dem Jiddischen und mit einem Essay versehen von Susanne Klingenstein. Erschienen ist das Buch in der anderen Bibliothek, 422 Seiten, 42 Euro. Heute wurde bekannt gegeben, Helga van Beuningen wird mit dem Strahlener Übersetzerpreis 2021 der Kunststiftung NRW ausgezeichnet für ihre Übersetzung aus dem Niederländischen von Marieke Lükers-Reinefelds Roman »Was man sät«. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis würdigt zugleich das Lebenswerk der 1945 geborenen Übersetzerin, die sich dieser Kunst seit über 30 Jahren widmet. Zahlreiche Preise hat sie schon eingeheimst für ihre Übersetzung. Dazu zählen Bücher unter anderem von Margrethe Mohr und Cees Notebohm. Ich habe Helga van Beuningen telefonisch erreicht und sie gefragt, ob es eine große Herausforderung gewesen sei, zum Beispiel von dem mittlerweile 88-jährigen Notebohm zu einer jungen Autorin wie Marieke Lükers-Reinefeld zu wechseln.
Ja, das war ganz spannend. Zu einem Zeitpunkt in meinem Übersetzerleben, wo ich eigentlich dachte, ich lasse es so langsam ausleppern, da wurde an mich herangetragen, dass ich eine junge Autorin übersetze, das war Ninia Weyers. Dann kam Lise Spitt und als ich dachte, das ist jetzt wirklich gut und genug, da kam dann noch Marieke Lükers-Reinefeld. Die waren damals alle unter 30, Reinefeld wird ja dieses Jahr erst 30 und ich habe mich natürlich auch gefragt, ob ich als über 70-Jährige mir das zutrauen kann, ob das okay ist, ob ich den richtigen Ton finde. Ich hätte es bestimmt nicht gemacht, wenn die so einen ausgesprochenen Jugendton schreiben würden. Das würde ich mir nicht mehr zutrauen. Aber das war nicht der Fall. Und ich fand es gerade unheimlich spannend, jetzt mich mit der Denk- und Lebenswelt von drei so jungen Autorinnen auseinanderzusetzen. Ich liege gerade in den allerletzten Zügen mit dem zweiten Roman von Marieke Lükers-Reinefeld. Also das trifft sich ganz ulkig gerade. Der wird im Herbst bei Suhrkamp erscheinen und hat den schönen Titel »Mein kleines Prachttier«. Und der ist eine sehr große Herausforderung an mich gewesen in übersetzerischer Hinsicht, stilistisch-sprachlich. Da schreibt sie vollkommen anders als in ihrem ersten Roman. So viel will ich schon verraten.
Helga van Beuningen erhält den diesjährigen Strahlener Übersetzerpreis. Den mit 5.000 € dotierten Förderpreis erhält Anna Nina Kroll für den aus dem Englischen übersetzten Roman Milchmann von Anna Burns. Soweit der Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.